Noch ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht. Heute ist Frauenstreik in der Schweiz. Aus diesem Grund haben wir im Feed von «Apropos» heute auch noch den Inland-Podcast «Politbüro» drin. Dort diskutiert die Inland-Redaktion darüber, was der Frauenstreik bewirkt hat und was vielleicht auch nicht. Den Podcast findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Und jetzt viel Spass mit «Apropos». Heute bei «Apropos». Die hartnäckigen Corona-Gräben. Vor über 3 Jahren hat die Covid-Pandemie den Alltag in der Schweiz auf den Kopf gestellt. Es hat Lockdowns gegeben, Impfzertifikate, Maskenpflicht an öffentlichen Orten und eine recht laute Gegnerschaft von all diesen Massnahmen.
Der zweite Punkt, den wir kritisieren, ist die Macht des Bundesrates. Mit den Verschärfungen im Covid-19-Gesetz bekommt er.
3 Jahre später ist Corona aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und trotzdem stimmen wir am 18. Juni, am nächsten Sonntag, noch über das Covid-Gesetz ab. Wieso eigentlich die Abstimmung? Um was geht es genau? Und was ist heute aus dem alten Corona-Konflikt geworden? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Inlandredaktorin Jacqueline Büchi. Hallo Jacqueline.
Hallo Mirja.
Jacqueline, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern?
Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Damit haben wir in der ganzen Schweiz einheitliche Regeln. Klare, verständliche und einheitliche Massnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt.
Ja, da mag ich mich natürlich gut daran erinnern, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Man hat es zuerst ja im Ausland gesehen, dass da immer mehr Länder in einen Lockdown oder etwas Ähnliches gegangen sind. Es hat ja da graduelle Unterschiede gegeben. Und dann, wo das in der Schweiz auch gekommen ist, ja, da habe ich mir wie alle die Frage gestellt, so, was macht man jetzt so lange daheim? Wir sind dann, glaube ich, am Abend vorher noch schnell irgendwelche Spiele kaufen, die man daheim machen konnte. Ich habe zu den wenigen Leuten gehört, die weiterhin ins Büro sind an gewissen Tagen, weil es so für gewisse Funktionen, für die Aufrechterhaltung des Betriebs noch nötig ist. Und ich weiss noch, als ich nach dem ersten Tag dann heimgekommen bin, hat mein Freund mich gefragt, und wie ist es jetzt da draussen? Fahren noch Trams? Ist jemand draussen? Also, es war schon recht surreal, das Ganze. Ja.
Das sind so die Fragen, die sich vielleicht privat gestellt hat. Aber Corona hat ja auch die ganze Gesellschaft ziemlich beschäftigt.
Ja, logischerweise, weil das so tiefe Einschnitte gsi sind, die Massnahmen in unser Leben. Das meine ich jetzt komplett unwertend, aber das ist natürlich, das haben wir ja vorher nicht gekannt. Und auch jetzt, wo man 3 Jahre später daran zurückdenkt, dass man nicht mehr können in Läden, dass es teilweise dann Vorschriften gegeben hat, wie viele Leute sich privat treffen und so. Das ist ja bis dahin unvorstellbar gewesen. Und dann hat das angefangen mit einer gewissen Polarisierung, mit gewissen Leute, die der Meinung sind, man muss jetzt alles machen, um das Virus eindämmen, um jedes Leben retten, natürlich, was man kann. Und auf der anderen Seite Menschen, die unter anderem Bedenken hatten wegen der Grundrechtseinschränkungen, die Freiheitsfragen sehr hoch gehängt haben. Und so ist das dann losgegangen. Ich glaube, wir erinnern uns alle daran.
Mhm. Die Menschen, die du jetzt auch genannt hast, die diese Massnahmen kritisiert haben, nicht einverstanden gewesen sind, aus welchem politischen Lager sind die gekommen? Was sind da für Allianzen entstanden?
Ich glaube, das ist eben nicht eine homogene Masse. Da muss man unterscheiden zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Strömungen und Gruppen. Also auf der einen Seite hat es Leute gegeben, die vielleicht aus einer liberalen Grundeinstellung raus oder aus grundrechtlichen Überlegungen raus gegen einzelne oder mehrere Einschränkungen gsi sind. Es hat Leute gegeben, die der Meinung waren, dass man vielleicht die Gewichtung nicht richtig macht, dass man zu fest epidemiologisch das Ganze anschaut und zu wenig beachtet, welche Auswirkungen gewisse Massnahmen für die psychische Gesundheit der Bevölkerung haben, zum Beispiel. Und dann hat es natürlich auch Gruppen gegeben, die einfach sämtliche Massnahmen abgelehnt haben, die teilweise auch recht aggressiv Stimmung gemacht haben gegen die politische Elite, die sogenannte, gegen die Regierung, wo zum Teil auch stark ins Verschwörungstheoretische reingegangen sind. Es hat Leute gegeben, die behauptet haben, es gibt das Virus gar nicht. Ja, ich glaube, da haben wir recht eine grosse Bandbreite gehabt. Mhm.
Und dann ist ja irgendwann der Moment gekommen, wo irgendwie die Pandemie und auch die mit ihren verbundenen Massnahmen so mehr und mehr verschwunden sind. Was ist denn passiert so im Umfeld der Massnahmenkritikerinnen?
Ich würde sagen, in der ganz breiten Öffentlichkeit nimmt man diese Figuren ja nicht mehr so stark wahr. Aber es gibt natürlich Foren und einschlägige Kanäle, zum Beispiel auf dem Messenger Telegram, die sich noch sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es gibt auch viele massnahmenkritische Gruppierungen, die damals entstanden sind und heute weiter existieren, so ein bisschen in einer anderen Form oder sich zum Teil so ein bisschen einen anderen Daseinszweck gegeben haben oder das ein bisschen neu framen. Das hat man zum Beispiel gemerkt, wo es im Frühling dann plötzlich so Demos gegeben hat, Friedensdemos, wo gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine waren. Sind. Ich sage jetzt sogenannte Friedensdemos, das sind ganz klar die massnahmenkritischen Kreise gewesen, wo sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben. Die Szene, die bezeichnet sich ja selber inzwischen als Bürgerrechtsbewegung und versucht sich thematisch auch breiter zu positionieren, eben wegzukommen nur von dieser Corona-Diskussion, sondern eben sind plötzlich der Ukraine-Krieg ist da auch noch ein Thema und weitere Themenfelder. Ja.
Das heisst, die politische Allianz, die spürt man bis heute. Gewisse Menschen die spüren auch die Folgen von Corona und von der Corona-Pandemie auf eine andere Art bis heute, zum Beispiel der Infektiologe Pietro Vernazza. Wer war er nochmal?
Gut, grundsätzlich muss ich sagen, halte ich von Masken nicht wahnsinnig viel. Wir können mit guten Hygienemaßnahmen können wir heute schon eigentlich den grössten Effekt haben, indem wir die direkte Übertragung verhindern können.
Pietro Vernazza ist ein emeritierter St. Galler Chefarzt, ein Infektiologe und ein sehr bekannter HIV-Spezialist. Er hat sich in Interviews und Blogs recht früh kritisch zu den Corona-Massnahmen geäussert und hat Positionen vertreten, wo ein Grossteil der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Schweiz nicht einverstanden waren. Das sind Aussagen gewesen, wie Corona sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe zum Beispiel.
Was hat denn seine damaligen Äußerungen für ihn für Folgen gehabt?
Ja, er hat damals ein paar recht prominente Auftritte in den Medien gehabt und ist in der Öffentlichkeit zu einer gewichtigen Stimme von den Massnahmenkritikern geworden. Und der Grund, dass wir jetzt ja nochmal darüber reden, ist, dass er jüngst hat für die GLP im Kanton St. Gallen im Nationalrat, also auf die Liste kam. Und dass das dann nicht geklappt hat. Die Partei hat ihn nicht auf die Wahlliste gesetzt und es gibt ein bisschen unterschiedliche Angaben dazu, wie das alles abgelaufen ist. Ich war an dieser Mitgliederversammlung nicht dabei gewesen, wo das passiert ist. Aber der Pietro Vernazza hat sich dann nachher so zitieren lassen, dass es ein abgekartetes Spiel war. Seine Corona-Äußerungen hätten an einer Mehrheit vom Parteivorstand nicht gepasst und darum sei er quasi in Ungnade gefallen. Bei der Partei selber tönt es ein bisschen anders. Dort heisst es ja, Corona hat zwar eine Rolle gespielt, es hat aber andere Gründe gegeben, dass man ihn nicht auf die Liste gesetzt hat. Es hat auf jeden Fall recht einen grossen Streit gegeben, wo man gemerkt hat, also so ganz verdaut ist das alles noch nicht aus dieser Pandemie.
Eine ähnliche Geschichte hat ihr ja auch eine Politikerin erzählt, Laura Grazioli. Was hat sie erlebt?
Also sie hat ihre Geschichte an Philipp Loser erzählt, der mit mir zusammen den Artikel geschrieben hat, wo wir jetzt darüber reden. Frau Grazioli ist eine grüne Politikerin und eine Bäuerin aus Sissach im Oberbaselbiet und sie ist 2019 mit recht einem guten Resultat ins kantonale Parlament gewählt worden im Baselbiet. Und dort hat man das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt so ein neuer, aufgehender politischer Stern, die wird es noch ganz weit bringen. Und bei ihr war es jetzt halt auch so gewesen, dass sie nicht für den Nationalrat nominiert wurde von ihrer Partei. Und da muss man wissen, in diesem Zusammenhang, sie war in der Pandemie dann auch eine gewesen, oder eine von den wenigen so im linken Lager, die dann recht pointiert sich gegen das Covid-Gesetz, gegen das Impfzertifikat geäussert hat. Und wo jetzt auch nachher quasi nach Ende der Massnahmen sich noch ein bisschen engagiert, einmal in diesen Kreisen. Sie sitzt zum Beispiel im Komitee von der sogenannten Souveränitätsinitiative von Nicola Rimoldi. Nicola Rimoldi, der Chef der Bewegung «Massvoll» und selbsternannter Freiheitskämpfer. Er hat die Initiative lanciert, muss man sagen.
Mhm. Beide erzählen, dass für sie das Thema Corona quasi jetzt noch 3 Jahre später nachwirkt, indem es einen Einfluss hat auf ihre politische Karriere. Wenn man jetzt in beiden Fällen anschaut, kann man bemessen, welche Bedeutung das Thema tatsächlich hat.
Ich würde es gar nicht so fest auf die Politik münzen. Es sind jetzt 2 Fälle aus der Politik. Aber ich glaube, was interessanter ist, ist, dass es einfach gesellschaftlich noch nicht verdaut ist. Also man merkt, dass da gewisse Gräben noch rum sind, die man vielleicht im Alltag jetzt nicht mehr so spürt, wenn da die Sonne scheint und die Leute draußen sind und an Festivals gehen und in Bars. Und im Alltag spürt man Corona nicht mehr so fest. Aber man hat das Gefühl, gewisse Wunden, die damals entstanden sind, die sind noch nicht verheilt.
Gibt es denn auch irgendwelche Untersuchungen dazu, wie die gesellschaftliche Spaltung bis heute noch anwirkt?
Ja, ich weiss von einer Untersuchung, die im Moment im Gang ist. Das ist der Politikwissenschaftler Markus Freitag von der Uni Bern, der die durchführt. Die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Da geht es wirklich darum, wie tief gehen die Gräben jetzt noch, eben über 3 Jahre nach Ausbruch von der Pandemie. Und interessant wird dort sein, eben wie tief sind die Gräben noch, wie fest fallen sie vielleicht zusammen mit anderen Spaltungen. Das können parteipolitische Gräben sein, das können andere sozioökonomische Merkmale sein. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Er hat schon während der Pandemie so Untersuchungen gemacht und dort hat man tatsächlich gesehen, eben die Gräben, die wir ja viel oder wo viele von uns auch gespürt haben, die existieren. Die Daten zeigen, dass die beiden Lager einander recht unversöhnlich gegenübergestanden sind. Jetzt gerade in der Impffrage, wo beide Seiten wirklich das Gefühl haben, die anderen sind wahnsinnig selbstsüchtig, sind engstirnig. Wo man auch gemerkt hat, beide Seiten fühlen sich wirklich missverstanden, ungerecht behandelt. Und was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Kluft mit der längeren Dauer von der Pandemie eigentlich dann immer tiefer geworden ist.
Mhm. Du hast jetzt gerade von anderen Gräben geredet. Welche Rolle spielt es, dass gerade nach Corona neue Krisen gekommen sind, wie eben zum Beispiel der Ukraine-Krieg?
Ich glaube, das hat dazu geführt, dass so die Corona-Debatte recht abrupt verstummt ist. Und man könnte jetzt sagen, ja, eben vielleicht ist das gut gewesen, hat man dann mal so eine Verschnaufpause gehabt und hat sich wieder mal um etwas anderes gekümmert. Gleichzeitig hat das dann halt auch verhindert, dass gesellschaftlich wie eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt auch wir Medien nicht so fest dann mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt gewesen wären, hätte man vielleicht noch ein paar andere Fragestellungen ein bisschen genauer können anschauen. Aber auch in der Familie wären vielleicht Diskussionen ein bisschen anders verlaufen. Das könnte durchaus eine Rolle gespielt haben.
Mhm. Während der Pandemie war ja die entscheidende Frage sozusagen gewesen, wie sinnvoll die Massnahmen sind gegen Corona. Da haben sich Geister recht gespaltet. Ist man da heute schlauer?
Also ich würde mir nicht anmassen, um jetzt in diesem Podcast zu beurteilen, sind die Massnahmen sinnvoll gewesen oder welche sind sinnvoll gewesen? Ich glaube, dass sie in der Summe wichtig war, dass man Massnahmen ergreift. Das ist in sehr, sehr breiten wissenschaftlichen Kreisen unbestritten. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Untersuchungen dazu, welche Massnahmen wie viel dazu beigetragen haben, um da die jeweiligen Kurven zu glätten und so. Ich möchte jetzt da auch nicht ins Detail gehen und das alles aufdröseln. Ich glaube, was man sagen kann, ist, es gibt sicher Sachen, die man im Rückblick ein bisschen anders machen würde. Es gibt Massnahmen, die kritischer beurteilt werden, wie die Schulschliessungen oder auch gewisse Grenzschliessungen, sagt man im Nachhinein. Wahrscheinlich hat das auch nicht so viel gebracht. Bei der Impfung weiss man immer mehr oder hat man immer mehr herausgefunden, wie die nützt. Also, dass die vor schweren Verläufen sehr gut schützt, aber dass die nicht dazu führt, dass man nie mehr krank werden kann oder dass man vor allem andere nicht anstecken kann. Das waren alles Sachen, die ein laufender Prozess waren. Das Virus hat uns als Gesellschaft, aber auch die Politik und auch die Wissenschaft total überrumpelt. Und dann hat man vorzu mehr herausgefunden, wie das wirkt, was für Massnahmen wie wirken. Und von dem her würde man wahrscheinlich im Rückblick wüsste man gewisse Sachen besser. Aber gerade wenn es jetzt um den ersten Lockdown geht zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, einfach eine Massnahme gewesen, auch, um mal Pause zu drücken, den Stoppknopf und zu sagen, hey, jetzt brauchen wir einen Moment, um zu schauen, was passiert jetzt da und was für Massnahmen können längerfristig etwas nützen.
Mhm. Wir haben jetzt vorher über zwei Personen geredet, die sagen, die damalige Kritik an den Corona-Massnahmen habe für sie bis heute negative Folgen. Gibt es eigentlich auch gegenteilige Fälle? Also Leute, die von ihrem Engagement gegen die Massnahmen bis heute profitieren?
Die Corona-Massnahmen haben erwiesenermassen enorm viel Leid verursacht. Doppelt so viele Junge heute haben psychische Probleme. Familien haben nicht mehr gemeinsam Weihnachten feiern. Menschen, die frei über den eigenen Körper bestimmt haben, «My body, my choice», sich nicht impfen lassen, sind ausgeschlossen worden, nicht mehr arbeiten dürfen, sind diskriminiert worden. Und diese Spaltung müssen wir jetzt überwinden.
Ja, klar. Ich glaube, vor 3 Jahren hätten noch die wenigsten Leute im Land gewusst, wer der Nicola Rimoldi ist. Jetzt wissen sie relativ viel. Er will auch für den Nationalrat kandidieren im Herbst. Oder der Daniel Stricker, der den YouTube-Kanal hat, der sehr ein grosses Publikum hat, der auch sich sehr regelmäßig an diesen Corona-Massnahmen abgearbeitet hat. Die versuchen beide, eine politische Karriere auf dem Ruf aufzubauen, den sie damals erworben haben. Es geht, abgesehen davon, teilweise wahrscheinlich auch um Geld. Eben, wenn man so einen grossen YouTube-Kanal hat, wenn man auf seiner Seite Spendenaufrufe schaltet und so. Aber ja, jetzt auf der politischen Ebene, glaube ich, wird es spannend sein im Herbst, wie die verschiedenen Listen werden abschneiden. Die zwei Namen, die ich genannt habe, sind ja nicht die einzigen. Es ist die ganze Bewegung, muss man sagen, ist relativ fragmentiert. Es hat auch immer wieder verschiedene Streitigkeiten und Spaltungen gegeben, die es dann wieder... wo dann die verschiedenen Organisationen wieder aufgebrochen sind und sich neu formiert haben. Aber jetzt, wenn man anschaut in Zürich bei den Kantonsrat, haben die ehemaligen Massnahmengegner unter dem Label Aufrecht teilgenommen und sind auf einen Wähleranteil von etwas über 2% gekommen. In gewissen Gemeinden auch deutlich mehr. Das ist nicht so viel. Also sie haben die 5%-Hürde, die nötig wären, um in den Kantonsrat einziehen, die haben es nicht erreicht. Aber gleichzeitig ist es auch nicht nichts. Also es hat dann nachher eine Sendung gegeben mit Christoph Blocher, also auf seinem Teleblocher, wo er gesagt hat, oh, die haben uns also wehgetan, die haben uns in gewissen Gemeinden 3,5% der Stimmen abgezügelt, von Leuten, die wahrscheinlich sonst SVP gewählt hätten. Also ich glaube, auf nationaler Ebene kann man gespannt sein, wie das dann im Herbst aussieht.
Also ob das Thema Corona nochmal wird können mobilisieren, das wird man also im Herbst bei den Wahlen mutmaßlich sehen. Und wenn wir jetzt mal näher bleiben, auch vielleicht am nächsten Wochenende, wir stimmen nämlich zum dritten Mal über das Covid-Gesetz ab. Wieso und um was geht es da genau?
Also abstimmen tun wir, weil die beiden Gruppierungen massvoll, eben von Nicola Rimoldi und die Freunde von der Verfassung, das Referendum ergriffen haben. Und zwar geht es jetzt nur noch um gewisse Passagen von dem Covid-19-Gesetz. Die Absätze, die da betroffen sind, hat das Parlament bis Mitte 2024, also bis Mitte nächsten Jahr, verlängert. Und es geht so ein bisschen um den hypothetischen Fall, dass doch noch mal eine gefährliche Virusvariante kommt. Für diesen Fall wird man gewisse Instrumente neu in der Hinterhand haben. Es geht unter anderem darum, dass man in diesem Fall sollte können gewisse Medikamente gegen Corona in die Schweiz importieren, ohne dass die ein langes Zulassungsverfahren durchlaufen. Oder dass die Schweiz dann mal die Corona-Zertifikate ausstellen könnte, falls man die irgendwie im internationalen Reiseverkehr plötzlich wieder bräuchte. Dass das Zertifikat im Inland noch mal zum Einsatz kommt, ist laut dem Bundesrat unwahrscheinlich. Aber es geht wirklich einfach darum, dass man das Set an Instrumenten, an Massnahmen noch hätte im Notfall.
Wenn man jetzt aber so aktuell irgendwie draussen unterwegs ist, in den Partys oder in den Restaurants oder auch nur schon im Büro, dann ist Corona wie definitiv aus dem öffentlichen Alltag verschwunden. Wie sinnvoll ist die Abstimmung jetzt noch?
Über das kann man natürlich streiten. Darum gibt es auch das Referendum. Also ich glaube, all die Massnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja sehr hypothetisch. Und also bei dieser ganzen Abstimmung geht es jetzt auch nicht um etwas wahnsinnig Langfristiges. Wenn das Gesetz abgelehnt wird, dann gelten die aktuellen Regeln, nämlich wenn ich richtig informiert bin, noch bis Mitte Dezember. Also es sind ein paar Monate, wo die Regeln würden weiter gelten. Ich glaube, den Personen, die das Referendum ergriffen haben, geht es ganz stark auch um etwas Grundsätzliches, nochmal um eine Grundsatzdiskussion. Ja. Mhm.
Erwartest du, dass das Thema nochmal so ein bisschen wird mobilisieren können?
Persönlich glaube ich das eher nicht. Ich habe nicht alles angeschaut, aber so von gewissen Gemeinden habe ich gesehen, die amig ausweisen, wie die Stimmbeteiligung vor den Abstimmungen ist, dort ist die bis jetzt, glaube ich, eher unterdurchschnittlich. Obwohl eben vielleicht das Klimagesetz auch noch ein bisschen mobilisieren könnte. Also ich glaube nicht, dass das Covid-19-Gesetz die grosse Masse an die Urne bringt. Wenn es noch mobilisiert, dann wahrscheinlich schon am ehesten in relativ, wie soll ich sagen, in Kreisen, die sich noch sehr stark damit auseinandersetzen, wo wir vorher darüber geredet haben, wahrscheinlich eher auf der gegnerischen Seite. Wenn man die letzten Umfragen anschaut, dann deutet alles darauf hin, dass es nochmal eine recht komfortable Mehrheit gibt. Also die letzten zwei Abstimmungen haben etwas über 60, ich glaube eine über 60 und eine über 62% Ja-Anteile erzielt. Das wird auch das mal wieder für ein Jahr lange, nach allem, was man weiss im Moment.
Was man kann sagen auf diesen Abstimmungen, die uns jetzt erwartet, ist das Covid-Gesetz vermutlich nicht das umstrittenste. Wie viel bleibt denn noch von dieser Polarisierung, die wir jetzt beschrieben haben in dieser Folge?
Ich weiss nicht, ob man sagen kann, es bleibt, ob es etwas Kausales ist oder etwas, das in der Corona-Zeit entstanden ist und jetzt daraus heraus bleibt. Aber was man schon sieht in verschiedenen Bereichen, wo Soziologen und Politologinnen und so beobachtet, ist, dass es eine Tendenz gibt, dass man zunehmend so ein bisschen ein Freund-Find-Schema hat in der politischen Debatte. Das heisst, in der Schweiz gibt es ja traditionell sehr, sehr viele verschiedene Spaltungen. Es gibt den Stadt-Land-Graben, es hat früher noch den konfessionellen Graben gegeben, der jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt. Die Schweiz baut eigentlich auf dem auf, dass wir in vielen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, aber dass es dann immer wieder unterschiedliche Allianzen gibt und dass man sich dann schon über alles gesehen wieder einig ist oder respektive gleich kann miteinander reden und miteinander an einem Tisch sitzt und sich halt bei der einen Sache übereinstimmt und bei der anderen nicht. Und was man jetzt neu sieht, ist, dass es schon Sachfragen gibt, die wahnsinnig fest polarisieren, wo es so Gräben gibt, wo man sich wirklich sehr feindselig gegenübersteht und wo man dann auch sich ganz fest mit der eigenen Gruppe identifiziert und sagt, hey, wir sehen das so und die anderen anders und eigentlich wollen wir fast gar nicht miteinander reden. Und das ist etwas, was man in der Corona-Zeit stark gesehen hat. Das ist aber auch etwas, was man jetzt zum Teil, ich weiß nicht, ob es das gleiche Ausmaß hat, aber wo man bei diesen Gender-Fragen ganz, ganz stark sieht, dass das so etwas Identitätsstiftendes fast schon ist, was man dort für Antworten darauf findet oder wie man dort positioniert ist. In den USA wird das Phänomen zum Teil so ein bisschen unter dem Schlagwort gruppenbezogene Polarisierung diskutiert. Das ist übrigens auch etwas, was der Markus Freitag, den ich vorher angesprochen habe, glaube ich, untersucht in dieser Studie, die er im Moment macht. Und er auch schaut, inwiefern sind die Gräben, die da bei Corona entstanden sind, vergleichbar mit denen, wo es in anderen Sachfragen gibt. Und das ist sicher etwas, wenn es nicht primär um die Sache, um die Fakten geht, sondern um so fast schon Kulturkämpfe, ist das sicher etwas, das man wachsam beobachten muss und wo für die direktdemokratische Auseinandersetzung nicht wahnsinnig wünschenswert ist.
Danke vielmals, Jacqueline.
Danke, Miriam.
Wer noch mehr will, rund ums Covid-Gesetz nachlesen, man findet auch noch verschiedene Beiträge zu dem bei uns auf der Webseite und in der App und wir verlinken auch noch ein paar im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.